Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Den Hörsaal heute auf Deutschlandfunk Nova würdet ihr nicht hören, wenn Hans-Jürgen Bartsch nicht zur Arbeit gegangen wäre. Morgens von zu Hause nach Köln zum Deutschlandfunk gefahren, das Thema bei dem Veranstalter bestellt, sich inhaltlich damit auseinandergesetzt, das Rohmaterial geprüft, aufbereitet und mit Hilfe eines hochmotivierten Technikers eingesprochen und zusammengebaut. Es muss doch eine Wonne für den Techniker und für mich sein, mehrere Tage dafür zu arbeiten. Wir haben doch immer Spaß an der Arbeit, sind gut gelaunt und Probleme sind Herausforderungen, die wir stets mit links bewältigen.
Arbeiten heißt, etwas zu vollbringen, das dann unabhängig von der Arbeit besteht. Fleiß, Ausdauer, Strebsamkeit, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, Leidensbereitschaft, Flexibilität.
Das ist doch nicht normal. Wofür hast du studiert? Du musst doch arbeiten. Warum muss das so starr sein?
Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist.
Was bitteschön ist Arbeit für mich? Nein, der Hörsaal ist nicht immer schön. Ihr bekommt das nur nicht mit, wenn wir vielversprechende Vorträge nicht senden können, weil die Tonanlage an der Uni gestreikt hat. Oder noch plastischer, wir müssen umplanen, weil der Vortragende kurzfristig erkrankt ist und schnell nach etwas anderem Ausschau halten. Und so weiter und so fern. Meine drei Kolleginnen und ich, wir könnten euch so allerhand über unsere Arbeit erzählen. Ja, sie ist schön, aber ehrlich gesagt nicht nur. Wie geht's euch denn? Immer gut gelaunt auf dem Weg zur Uni, ins Büro, zur Ausbildungsstelle? Wir befassen uns heute mit Mühen und Wonnen der Arbeit. Hoppla, was gemerkt? Ich habe die ganze Zeit die Arbeit mit dem Berufsalltag gleichgesetzt. Da würde unser Redner, Professor Martin Seel von der Frankfurter Universität, bestimmt schnell Stopp rufen. Und auch bei der These, dass wir nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Wer jetzt weiter von euch dranbleibt, hört eine Dreiviertelstunde lang, wie er dem Begriff der Arbeit auf den Grund geht. Gesprochen hat Seel am 7. Oktober 2017 auf dem Philosophikum im österreichischen Lech zum Thema Wonnen der Arbeit, Mühen der Faulheit, über die Transformation von Tugenden in Laster und Laster in Tugenden.
Mut zum Laster, so lautet die Parole, unter der wir uns in dieser heiligen Halle zusammengefunden haben. Nun ist Mut immerhin eine der vier zentralen antiken Tugenden, neben Gerechtigkeit, Weisheit und Besonnenheit, denen die christliche Ethik, das ist bei Paulus im ersten Brief an die Korinther, nur noch Glaube, Liebe und Hoffnung hinzufügen musste, um ihre sieben Kardinaltugenden und sogenannten Todsünden, also Kardinallaster, beisammen zu haben. Vor dem Hintergrund dieser Tradition gelesen, enthält das Leitmotiv, unter dem wir uns hier versammelt haben, den Aufruf, ein prominentes Laster zu einer prominenten Tugend zu machen und damit eine Umwertung der Werte in die Wege zu leiten, die, wenn es dazu käme, nichts so lässt oder nichts so ließe, wie es einmal war. Denn wenn man auch nur eine der für das Zusammenleben der Menschen zentralen Tugenden in ein Laster oder auch nur eines der bislang unter den Menschen vorrangig geächteten Laster in eine Tugend verkehrt, verändert sich die gesamte Konstellation dessen, was im sozialen Leben und seiner gesellschaftlichen Organisation als angebracht und unangebracht, gehörig und ungehörig, geboten und verboten gilt. Stein dieses Anstoßes ist in unserem Fall die Frage nach dem Schicksal der Arbeit, die Frage, ob es nötig sein wird und wie es möglich wäre, dem Fluch, sei es der Erwerbsarbeit, sei es des Verlusts derselben, einigermaßen segensreich zu entkommen und also das Schicksal der individuellen und kollektiven Lebensführung auf eine neue Weise in die Hand zu nehmen oder überhaupt in die eigene Hand zu bekommen. So viel aber dürfte sicher sein. Mit bloßer Faulheit wird dies ebenso wenig zu bewerkstelligen sein, das Wort bewerkstelligen sagt es ja schon, wie mit einem blanken Abschied von allen Arten der Arbeit, weswegen der Mut, der hier verlangt ist, die Arbeit an einer Transformation der Lebensverhältnisse erfordert, zu deren Vorarbeiten es gehört, die Relationen, in denen Arbeit und Muße, Tun und Nichtstun, Tugend und Laster zueinander stehen, erst einmal anders zu denken. Nun ist es ja nicht so, dass Arbeit immer schon für die allein selig machende Art des Tätigseins gehalten worden wäre. Selbst in Zeiten, in denen sich die moderne Arbeitswelt und ihr spezifisches Ethos herausgebildet haben, sind in der Geschichte der Philosophie immer wieder Gegen- oder Komplementärbegriffe zu dem der Arbeit als primärer Weise der Weltaneignung und Lebensbewältigung ins Rennen geschickt worden. Aristoteles zum Beispiel hatte ohnehin nicht das Problem der frohenden Arbeit, einen alternativen Verhaltenstypus entgegensetzen zu müssen, da sich die Adressaten seiner Ethik und Politik hierzu gar nicht herablassen mussten. Aber auch er stellt der grundlegenden Form die männlichen Bürger der griechischen Polis verbindlichen Art des Handelns, der sozialen Praxis, der Bewältigung der gemeinsamen Angelegenheiten innerhalb der griechischen Polis eine andere, von ihm ebenfalls als Praxis und als eine ganz besondere Art der Praxis ausgezeichnete Form des Lebens zur Seite oder sogar je nach Deutung voran, den Bios Theoretikos, die Lebensform der theoretischen Betrachtung, in der es um Erkenntnis allein um der Erkenntnis willen geht, die man in freier Aneignung um einen Bios Aesthetikos, also eine dem ästhetischen Vernehmen und Verstehen gewidmete Verhaltensweise ergänzen kann, durchaus auch auf den Spuren des Aristoteles selbst. In ihrem Werk Vita Activa aus dem Jahr 1958 hat Hannah Arendt die aristotelische Vorlage auf ihre Weise genutzt, indem sie den in ihren Augen niederen Tätigkeiten der Arbeit und der Herstellung, die der natürlichen Reproduktion oder der zweckmäßigen Ausgestaltung der Lebenswelt gewidmet sind, die eigentlich menschliche Tätigkeit des Handelns gegenübergestellt hat. Ihr als Komplement gedachtes zweites Hauptwerk mit dem Titel Vita Contemplativa blieb allerdings unvollendet. Was Arendt als handelnd bezeichnet, meint den kommunikativen und kooperativen Prozess der Bildung und Entwicklung einer politischen Gemeinschaft. Es eröffnet den Bereich einer selbstbestimmten Praxis im Unterschied zu einer auf vorgegebenen Ziele ausgerichteten Poiesis, in der griechischen Bedeutung dieser Begriffe. Wie in der Unterscheidung zwischen einem Reich der Notwendigkeit und einem Reich der Freiheit bei Marx, im dritten Band des Kapital, bleibt die Arbeit bei Arendt in eine Sphäre der lastenden und lästigen Notwendigkeit verbannt. Übrigens ein bemerkenswertes Manöver bei einer Autorin, die mit dem Marxismus ansonsten überhaupt nichts am Hut hatte. Anders sieht es in dieser Sache bei Jürgen Habermas aus, der sich in seiner zuerst 1967 erschienenen Abhandlung Arbeit und Interaktion zwar vorwiegend auf Hegel bezog, aber mit der eindeutigen Intention, die marxistische Gesellschaftstheorie von ihrer einseitigen Fixierung auf die Verfassung von Arbeitsverhältnissen als der vermeintlichen Basis aller sozialen Praxis zu befreien. Das war erkennbar auf den Spuren Hannah Arendts gedacht, wenn auch mit einer deutlichen Akzentverschiebung. Arbeit und Interaktion treten hier bei Habermas als gleichberechtigte und gleich ursprüngliche Pole der menschlichen Praxis auf. Damit haben wir bereits zwei Kontrastbegriffe zu dem des Arbeitens ausgemacht, insbesondere zu solchen ihrer Formen, die ausschließlich auf ein instrumentelles Vollbringen gerichtet und den Zwängen der Erwerbstätigkeit ausgesetzt sind. Neben den Vollzügen der Betrachtung und der Interaktion aber gibt es mindestens noch einen weiteren, dritten Kontrastbegriff, der hier einschlägig ist, den des Spiels. Einer seiner prominentesten Propagandisten ist, ich meine jetzt nicht Schiller, sondern Kant. In seinen Vorlesungen zur Moralphilosophie und in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht entwirft auch Kant das Bild eines tätigen Lebens, das für ihn die Bedingung allen Lebensgenusses ist. Ich zitiere aus einer seiner Moralvorlesungen: Je mehr wir beschäftigt sein, das ist eine Mitschrift eines Studenten, je mehr wir beschäftigt sein, desto mehr fühlen wir, dass wir leben und desto mehr sind wir unseres Lebens bewusst. Das ist gut protestantisch gedacht. In der Muße, immer noch Kant, fühlen wir nicht allein, dass uns das Leben so vorbeistreicht, sondern wir fühlen sogar eine Leblosigkeit. Die Tätigkeit gehört also zum Unterhalt unseres Lebens. Zitat Ende. Anders als bei Arendt steht dabei die Arbeit eindeutig im Vordergrund, aber ein Alleinvertretungsanspruch kommt ihr auch bei Kant nicht zu. Noch einmal Kant: Alle Beschäftigung ist entweder Geschäfte oder Spiel. Nun ist's besser, wenn man keine Geschäfte hat, lieber Beschäftigungen des Spiels als gar keine Beschäftigung zu haben, denn dadurch unterhält man doch wenigstens die Tätigkeit. Zitat Ende. Nicht allein Arbeit, heißt das, ist die treibende Kraft eines gedeihlichen Lebens, sondern sie ist es zusammen mit der Anspannung des Spiels. Dabei erscheint das Spielen nicht als ein bloßer Ersatz für ein ernsthaftes Tätigsein, sondern als eine Beschäftigung eigenen Rechts, die gerade durch den Kontrast zu den besonderen Mühen der Arbeit einen inneren Wert gewinnt. Warum ist das Spiel so anziehend, fragt Kant in seiner Anthropologie. Und wenn es nicht gar zu eigennützig ist, ehrlich gesagt, ich habe was weggelassen, bei Kant heißt es, warum ist das Spiel in Klammern vornehmlich um Geld so anziehend? Sie wissen ja sicher, dass Kant, bevor er seine ordentliche Professur erhielt, unter anderem sein Studium mit Billardspielen verdient hat. Kant war ja nicht der nur am Schreibtisch hockende, als der aus den Erzählungen nach seinem Tod seiner Zeitgenossen uns bekannt ist, sondern war durchaus dem Leben in Kneipen und Philosophenbars zugetan. Also die Frage, warum ist das Spiel um Geld oder nicht so anziehend? Das Theater spielt an dieser Passage auch eine Rolle. Warum ist das Spiel so anziehend? Und wenn es nicht gar zu eigennützig ist, die beste Zerstreuung und Erholung nach einer langen Anstrengung der Gedanken. Er denkt also hier eindeutig an sich selbst, Strichpunkt, denn durch Nichtstun erholt man sich nur langsam. Die Antwort, und ich glaube die ingeniöse Antwort, die Kant auf diese Frage gibt, macht deutlich, dass der Hinweis auf die Funktion des Spielens, einen wieder fit für den Ernst des Lebens zu machen, sein letztes Wort in dieser Sache nicht ist. Denn seine Antwort, seine schlichte und lakonische Antwort auf diese Frage, warum das Spiel so anziehend ist, lautet: weil es ein Zustand eines unablässig wechselnden Fürchtens und Hoffens ist. Diese Definition des Vergnügens am Spiel lässt keinen Zweifel daran, dass spielendes Tätigsein auch um seiner selbst willen lohnend ist. Denn es bietet eine Gelegenheit, ein Analogon der Wechselfälle des Lebens auf vorbehaltlose Weise zu genießen. Das Leben selbst ist ja ein beständiger Wechsel zwischen Hoffen und Bangen. Ich hoffe, dass dieser Vortrag Ihnen irgendetwas geben wird, und gleichzeitig bange ich, dass Sie das Gefühl haben, ich sage nur alles nochmal, was vorher und nachher, wenn das denkbar wäre, schon gesagt worden ist. Also das Leben selbst ist ein Hoffen und Bangen. Im Spiel aber können wir dieses Wechselspiel und Ineinander von Hoffen und Bangen, das uns auch sonst umtreibt, eben um seiner selbst willen genießen. Das Spiel gehört somit für Kant zu den Tätigkeiten, bei denen, wie zumindest Marx es im dritten Band des Kapital gesehen hat, ich zitiere, die eigentlich menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, allererst, wie Marx sagt, beginnt. Der Spiel auf das Spektrum solcher Alternativen zum Arbeitsleben oder seiner Dominanz führt zurück auf die Frage, wie sich die Arbeit zu diesen anderen Dimensionen des Tätigseins verhält. Ich will nicht behaupten, dass nur diese vier Tätigkeiten die paradigmatischen oder exemplarische Tätigkeiten des Menschen sind, aber ich glaube, diese vier sind eine doch einigermaßen repräsentative Gruppe. Auch hier haben wir es mit einer Konstellation von Verhaltensweisen zu tun, die sich insgesamt ändert, sobald sich eine ihrer Positionen verändert. Das Schicksal der Arbeit wird sich an ihrer Stellung innerhalb konstitutiver Dimensionen des menschlichen Tätigseins entscheiden. In der knappen Durchsicht, die ich Ihnen soweit präsentiert habe, war von Faulheit, geschweige denn von einem Mut zu ihr, noch gar nicht die Rede. Das kann nicht verwundern, denn Arbeit ist zunächst einmal weder eine Tugend noch ein Laster und ihr Begriff daher kein Gegenbegriff zu dem der Faulheit. Dies ist, jedenfalls in unserem Sprachraum, vor allem der Fleiß, zusammen mit anderen putativen Tugenden wie Ausdauer, Strebsamkeit, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, Leidensbereitschaft und in der heutigen Arbeitswelt zunehmend auch Flexibilität und weiteren mehr. Bei solchen Tugenden handelt es sich um charakterbasierte Einstellungen zur Arbeit, wie sie in modernen Arbeitsgesellschaften gefordert werden und deren Fehlen moralisch und eben insbesondere auch ökonomisch sanktioniert wird. Auf diese Einstellungen beziehen sich die immer wieder angestimmten Loblieder der Faulheit. Sie sind Gegengesänge gegen die Chöre einer sei es christlichen, sei es kapitalistischen Arbeitsmoral und ihrer diversen Amalgamierungen. Wenn Paul Lafargue 1880 in seiner Kampfschrift für ein Grundrecht auf Faulheit von dem Laster Arbeit spricht, das Plage und Plackerei zum primären Lebenszweck erhebt, so ist diese der modernen Produktionsweise eingegebene Moral gemeint, die dem Proletariat, aber nicht einmal nur dem Proletariat allein, das Leben auf ähnliche Weise vermiest, wie es Nietzsche wenig später, 1887, in seiner Streitschrift zur Genealogie der Moral, der christlichen Moral, nachgesagt hat. Die christliche Moral für Nietzsche ist eine Institution der Vermiesung des Lebens. Dass diese durch das Gesetz eines freien Markts entfachte und durch mächtige Institutionen gestützte, in Lafargues Augen perverse Arbeitsmoral propagiert Lebenslast als Lebenslust, Mühsal als Labsal, Fron als Lohn, erhebt Vollzeit und Vollbeschäftigung im individuellen wie kollektiven Maßstab zur Ultima Ratio des gesellschaftlichen Prozesses. Die kapitalistische Umwertung der hergebrachten Werte perfektioniert das negative Image der Faulheit. Sie versieht diese, also die Faulheit, mit dem Stigma der Unproduktivität, Antriebs- und Nutzlosigkeit und stempelt sie als unverzeihliche Charakterschwäche von Individuen ab, die sich den Mangel an Sozialprestige und den Überfluss an Missachtung, der ihnen zuteil wird, redlich verdient haben. In einer Welt, in der selbst Nobelpreisträger, wie mir einer von Ihnen, der in Stanford beheimatete Physiker Robert Lovelin, einmal erzählte, in einer Welt, in der selbst Nobelpreisträger ständig mit der Frage leben müssen, what have you ever done since? In einer solchen Welt wird der Götze des höchsten Guts einer unbändigen und ungebändigten Produktivität angebietet, was erst dann nichts Gutes verheißt, wenn dieses Gut zunehmend knapper zu werden droht. Ich kann Ihnen, das steht hier, obwohl es nicht stimmt, aber es kommt ja noch, ich kann Ihnen das obligate Hannah Arendt-Zitat aus dem Jahr 1958 nicht ersparen. Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein. Darum geht es. Ob und wie einer, weil auf permanente Wert- und Gewinnsteigerung ausgerichtete, um zwanghaftes und oft genug erzwungenes Arbeiten kreisende Lebens- und Gesellschaftsform zu entkommen ist. Dass der Faulheit in so einer Lage gewisse Meriten zukommen können, hat selbst wiederum Kant gesehen. Zwar verspürt der Faule nicht den Stachel des Schmerzes. der den zivilisierten Menschen zwingt, über die gegenwärtige Situation ständig hinausgelangen zu wollen, immer neue Herausforderungen zu suchen und diese im Modus der Arbeit oder, wie Kant sagt, von Geschäften, zu denen er eben auch die Gedankengeschäfte zählt, zu bewältigen. Aber er, Kant, ist nicht völlig blind für die vergleichsweise guten Seiten der Faulheit. Denn sie stellt ein wirksames Remedium gegen üblere Laster, wie die von ihm genannte Feigheit, Falschheit und erst recht rastlose Bosheit bis hin zum kriegerischen Blutdurst, da alles Aktivitäten, deren hinterlistigen bis zerstörerischen Aufwand der Faule immerhin scheut. Wenn man, anders als Kant, zu dieser Gruppe von Lastern auch die Bereitschaft zählt, sich widerstandslos ausbeuten zu lassen oder sich bedenkenlos der Selbstausbeutung hinzugeben, erscheint die Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit und Indolenz der Faulen in nochmals besserem Licht. Auf dieser Spur wird die Faulheit von ihren Propagandisten als eine elementare Widerstandskraft gegen die Zumutungen einer sozialen und ökonomischen Zwangsordnung gefeiert. Sie stellen, diese Propagandisten der Faulheit stellen der Sekundärtugend des Fleißes, sie ist eine Sekundärtugend, weil der Fleiß auf gute und schlechte Zwecke gleichermaßen verwandt werden kann, die Primärtugend der Faulheit gegenüber, als Habitus einer großen Weigerung bei dem Rennen um den größten Profit, der ja ohnehin meist nicht der eigene ist, mitzumachen. In diesem Sinn ist das Plädoyer für eine Tugend der Faulheit seit jeher eines für ein individuelles und kollektives Savoir-vivre, das sich dem Diktat einer hemmungslosen Erwerbsarbeit entzieht. Eine derartige Rhetorik der Positivierung der Faulheit hat freilich das Problem, dass sie ein vorwiegend negatives Angebot macht. So gewiss die Wonnen der Arbeit, das fremde oder auch eigene Pensum erfüllen zu können und erfüllt zu haben, nicht alles sind. Und so sehr sie zu einer masochistisch genossenen Qual pervertieren können, auch die Segnungen des Nichtstuns können sich in ihr Gegenteil verkehren. Ohne den arbeitenden Widerstand am und gegen den Widerstand der Welt werden unsere Tage außerordentlich lang und früher oder später langweilig. Nichtstun ist nicht erfüllend, aber ganz abgesehen davon, dass es seinerseits eine Art des Tuns ist, das man schließlich auch unterlassen könnte. Wenn Sie sich beschließen, für den Rest der Tage ins Sofa zu legen, dann beschließen Sie, das zu tun und das Aufstehen so weit wie möglich zu reduzieren. Das heißt, uns bleibt selbst in dem, was wir Nichtstun nennen, stets die Wahl, wie man von der Nötigung zur Erwerbsarbeit entlastete Zeit eigentlich verbringen möchte. Mußebedingungen müssen wie jedes andere Lebensverhältnis hergestellt und erhalten werden, was nur möglich ist, wenn sich hinreichend attraktive Tätigkeiten finden, die einen etwas angehen, weil man in ihrem Vollzug mit sich etwas anfangen kann, was wiederum nur möglich ist, wenn man dabei mit anderen und anderem etwas anzufangen weiß. Ohnehin ist Muße in meinen Augen keine Sonderpraxis neben den maßgeblichen Dimensionen menschlichen Tätigseins, sondern ein besonderer Modus ihrer Ausübung, sei es in der Betrachtung, sei es im Spiel, in der Aktion und selbst, wie wir gleich noch sehen werden, auch in den Vollzügen der Arbeit. Zeiten der Muße sind dadurch bestimmt, dass das jeweilige Tun und Lassen nicht von einem besonderen, nicht von außen diktierten Rhythmus folgt, der einen freizügigen Wechsel zwischen diversen Arten der Beschäftigung erlaubt. Was immer im Modus der Muße getan wird, geschieht ohne weiteres, im Genuss einer nicht auf ein bestimmtes Ziel abgezweckten Periode der Zeit. Ganz mühelos wird auch das nicht immer vonstatten gehen, denn was einen angeht, darum wird man sich kümmern und sorgen müssen, wie es für jede Leidenschaft gilt, der nachzugehen sich deshalb lohnt, weil sie mit einem Widerspiel von Erfüllung und Begehren unterhält. Ohne jede Last würde alles zur Last. Ohne jede Sorge wäre alles eine einzige Sorge. Und ich meine das vollkommen ernst. Wir alle wünschen uns gelegentlich ein sorgenfreies Leben. Wenn wir es aber hätten, würden wir uns nach diesem uns bekannten Wechsel von Bangen und Hoffen zurücksehen. Denken Sie an den Film Der Himmel über Berlin von Wenders. Da gibt es diese Engel, die auf die Erde zurückkommen und, wie heißt er noch, dem Columbo-Darsteller gespielte Engel freut sich, wieder frieren zu können und zu hoffen, ins Warme zu kommen. Die ganz einfache Freude. Oder denken Sie an den wunderbaren Dialog von Paul Valéry, Eupalinus oder Der Architekt, wo sich Sokrates und Phaidros als Schatten in der jenseitigen Welt wieder begegnen und sich sehnen nach dem vergänglichen Himmel. Es gibt keine Glückseligkeit in diesen Sphären, sagt Phaidros. Dass ohne jede Last alles zur Last wird und ohne jede Sorge alles eine einzige Sorge wäre, hat natürlich für Theologen und religiöse Menschen beunruhigende Konsequenzen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Das überlasse ich Ihrem Nachdenken. Kurzum, vorläufiges Fazit: An der Opposition zwischen Arbeitsethos und Faulheitsethos ist etwas grundlegend faul. Die Umwertung der arbeitsbesessenen Wertung kann nicht darin bestehen, einfach die Vorzeichen zu ändern. Einfach die Vorzeichen zu ändern, ist in der Philosophie sowieso nie der richtige Weg. Warum das, also einfach von Arbeit auf Faulheit umzuschalten, warum das nicht gelingen kann, hat wesentlich auch mit der Natur von Tugenden und Lastern zu tun. Denn zum einen sind Tugenden und Laster Herdenwesen, sie gedeihen nur in großen Verbänden. Einzelne Tugenden und Laster sind nur, was sie im jeweiligen historischen und sozialen Zusammenhang sind, Vermöge ihrer Stellung unter vielen anderen. Um die in unterschiedlichen Kulturen jeweils ausgezeichneten kardinalen Tugenden und Laster kristallisiert sich eine oft unüberschaubare und auch undurchsichtige Menge charaktergebundener Eigenschaften von Personen, die sich im Guten und Schlechten in ihren Handlungen und Haltungen manifestieren. Mut geht unter anderem mit Umsicht, Besonnenheit und Risikobereitschaft einher, die wiederum mit allerlei anderen Befähigungen verknüpft sind. Neugier in der Tradition mal als Laster von Augustinus bis Heidegger oder als Tugend gehandelt wurde von Francis Bacon bis zu Hans Blumenberg. Neugier geht unter anderem mit Wissbegierde, Anteilnahme, Distanz und Schamlosigkeit sowie mit allerlei weiteren Elementen zusammen, die mit diesen Tugenden und Lastern Verbindungen eingehen können. Trägheit und Faulheit unterhalten Liaisonen mit so unterschiedlichen Charaktereigenschaften wie Bequemlichkeit, Feigheit, Fatalismus, Gleichmut, Gelassenheit und deren buntscheckiger Verwandtschaft. Zum anderen sind Tugenden und Laster fast ausnahmslos ambivalente Größen. Aristoteles war der Auffassung, jede Tugend sei eine Mitte zwischen einem zu viel und einem zu wenig und damit zwischen zwei angrenzenden, so rechts und links angrenzenden Lastern, eine Balance, von der Aristoteles ausdrücklich sagt, dass man sie immer wieder verfehlen müsse, um sie halten zu können. Man kennt die Balance der Tugend nur, wenn man und weil man sie immer wieder auch verfehlt. Dasselbe trifft aber, und das ist nun bei Aristoteles nicht so, aber auch auf viele der Laster zu. Auch sie sind heikle Balancen, die immer wieder statt zum Schlechten zum Guten verfehlt werden können. Mut, eines der Paradebeispiele des Aristoteles, steht auf einer Kippe zwischen Tollkühnheit und Feigheit, Neugier auf einer Kippe zwischen Aufdringlichkeit und Empathie, Ausdauer und Klugheit besitzen nicht nur die Guten, sondern eben auch die Bösen, Trägheit steht auf einer Kippe zwischen Wollust und Apathie und so weiter und so fort. Sowohl mit Tugenden als auch mit Lastern verhält es sich darüber hinaus so, dass es oft nicht nur zwei Gegenpole sind, die ihnen Kontur geben, sondern dass sie von einem ganzen Bündel möglicher Abirrungen umlagert sind. Das bedeutet schließlich drittens, dass sowohl Tugenden als auch Laster auf vielfältige Weise im Widerstreit miteinander liegen können. Trägheit oder Faulheit können Geiz, Gier und Grausamkeit in die Schranken weisen. Glaube und liebe Hoffnung können mit Besonnenheit, Unbefangenheit und Gerechtigkeit im Widerstand liegen und so weiter. Außerdem können Tugend und Laster vielfältige Bündnisse miteinander eingehen, die eher zum Guten oder eher zum Schlechten ausschlagen können. Denken Sie nur an die mir überaus einleuchtende Sentenz von La Rochefoucauld: Die Tugend ginge nicht so weit, wenn ihr nicht die Eitelkeit Gesellschaft leistet. Wir wollen ja für gut befunden werden, manchmal auch in dem, wenn wir wirklich etwas Gutes tun. Die von Platon in seinem Dialog Protagoras beschworene Einheit der Tugend darf nicht als eine Identität verstanden werden. Sie ist eine ebenso vielstimmige wie dissonante Gemeinschaft, deren Zusammenhalt von ihrem inneren Widerstreit nicht zu trennen ist. Der Heilige, der nie sich im Widerstreit mit sich selbst befindet, der nie vom geraden Weg abweicht, ist keine moralische Person. Die realen Heiligen waren auch nicht so. Also das, was in der christlichen Tradition, die Leute, die da zu Heiligen erkoren oder gekürt werden, wussten schon auch, wie es ist, lasterhaft zu sein. Jede Tugend, so lautet die durchgespielte Diagnose, wohnt eine Tendenz zur Abirrung vom Pfad der Tugend, fast jedem Laster ein Impuls zum Abbiegen auf ihn inne. Tugenden sind Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben, Laster sind Tugenden, die ihr Bestes versäumen. Es gibt ja eine Renaissance der Tugendethik seit ungefähr gut 30 Jahren. Da wird immer so ganz allgemein über Tugenden gesprochen und da kommen so ein paar Aristoteles-Beispiele, aber keiner kümmert sich, wie es sich mit diesem Bündel, wie es sich mit diesem Beziehungsgeflecht von Tugenden und Lastern tatsächlich verhält. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, den Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Tugenden und Lastern ernsthaft nachzugehen, gerade wenn man den Konflikt und die Differenz zwischen ihnen verstehen möchte. Dieser Vorschlag läuft also nicht darauf hinaus, die Unterscheidung von Tugenden und Lastern zu Fall zu bringen. Im Gegenteil, es kommt darauf an, ihr sehenden Auges gerecht zu werden. Es bedarf einer Betrachtung vieler zahlloser kleiner Kontraste, um dem Grundkontrast zwischen Tugenden und Lastern gerecht zu werden. Dann wird deutlich, dass die Valenz der menschlichen Tugenden ihrer Ambivalenz entspringt, dass sie ihr Gutes nur in gegenseitiger Abgrenzung und Unterstützung haben, dass für die Balance eines guten und gerechten Lebens die latenten Energien auch der meisten vermeintlichen und tatsächlichen Laster nicht gänzlich verachtet werden dürfen, dass sich das Laster seinerseits oft die Antriebe der Tugenden zunutze macht und umgekehrt, und dass im unvermeidlich schwankenden Durchhalten jener Balance das ganze Gelingen und in ihrem Verfehlen das bitterste Scheitern eines menschlichen Lebens besteht. Die Moral dieser Betrachtungen ist, hier wie dort, in der allgemeinen Ethik und Lebensberatung, nicht weniger als bei unserem heutigen Thema, kommt es darauf an, den großen Vereinfachern die Suppe zu versalzen. Wie es nicht nur ein Arbeitsethos gibt, so gibt es nicht nur ein Ethos der Faulheit. Die Antwort auf das uns beherrschende Arbeitsethos ist nicht der Abschied von einem solchen, sondern seine Transformation. Die Antwort auf den Ruf nach einer Adelung der Faulheit ist nicht die Glorifizierung ihres Habitus, sondern ebenfalls seine Transformation. Die Antwort auf die Opposition von Arbeit und Faulheit liegt in einer Aufhebung dieses Gegensatzes. Was wir sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ins Auge fassen sollten, ist daher eine doppelte Transformation. Eine Transformation des Verhältnisses der grundlegenden Dimensionen des menschlichen Tätigseins und zugleich des mit ihnen verbundenen Mobiles von Tugenden und Lastern. In der Theorie ist das sicher sehr viel einfacher als in der Praxis, aber so einfach nun auch wieder nicht. Denn in der Theorie müssen wir nicht nur was Tugenden und Laster, sondern auch was die Dimensionen menschlichen Tätigseins betrifft, Konstellationsforschung betreiben und dies nicht allein in einem deskriptiven, sondern in einem normativen Sinn. Dabei kommt es darauf an zu sondieren, ob und in welchem Maß ein nicht-hierarchisches Verständnis des Verhältnisses der Grunddimensionen menschlicher Praxis entwickelt werden kann. Ein Verständnis, das die einseitige Privilegierung des Arbeitslebens gegenüber anderen Tätigkeitsformen korrigieren könnte. Blicken wir darum noch einmal auf die vier paradigmatischen Tätigkeiten, die wir vorhin besichtigt haben. Arbeit, Interaktion, Spiel und Betrachtung. Von jeder dieser Arten der Praxis lässt sich zeigen, dass sie in ihrem Eigensinn von dem der anderen abhängig sind. Am klarsten ist das beim Spiel, dass sich, so ernst es auch von den Spielenden genommen werden mag, in einer Sonderzeit ereignet, die im Kontrast zu den Verbindlichkeiten der übrigen Praktiken steht. Kaum weniger deutlich ist das bei der theoretischen und ästhetischen Betrachtung, die im Modus der Reflexion oder der Vergegenwärtigung alle ihr vorausgesetzten Verhältnisse der menschlichen und außermenschlichen Welt, einschließlich ihrer eigenen, in Augenschein nehmen kann. Und diese Verhältnisse muss es immer schon geben. Interaktion hingegen, so sehr sie ein konstitutives Element vieler anderer Formen des Tätigseins ist, eröffnet ihren Teilnehmern eine Sphäre, in der sie füreinander nicht Gegenstände, sondern Gegenüber sind, die sich im Einklang und Widerstreit in einer gemeinsamen Welt begegnen, in die sie je schon auf vielfältige Weise involviert sind. Arbeit schließlich ist ein vollbringendes Tätigsein, bei dem es um die Verwirklichung externer Zwecke geht, von Zwecken allerdings, die nicht vom Himmel gefallen sind, sondern durch die historisch und kulturelle Situation vielfach vorgegeben sind, dort aber auch im kleinen wie im großen Maßstab zur Disposition stehen können. Spiel und Betrachtung sind darüber hinaus Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, primär um ihrer selbst willen vollzogen zu werden, auch wenn sie mit externen Zwecken wie dem Erwerb von Geld, siehe Kant, Prestige oder Erkenntnis verbunden sein können. Selbstzweckhafte und zweckhafte Tätigkeiten können ja gleichzeitig ausgeübt werden, wie man schon bei Platon nachlesen kann. Sie können natürlich auch in Kontrast zueinander stehen. Interaktion ist ebenfalls dazu prädestiniert, um ihrer selbst willen vollzogen werden, in Argumentation und Erzählung, bei Smalltalk und Klatsch, beim Sex und beim Sport. Sie kann aber natürlich genauso gut zu strategischen oder manipulativen Zwecken eingesetzt werden. Es ist, und darauf kommt es mir im Augenblick an, unter diesen Tätigkeiten allein die Arbeit, die über das Verfolgen externer Zwecke definiert ist. Arbeiten heißt, etwas zu vollbringen, das dann unabhängig von der Arbeit besteht. Sie kann nie nur Selbstzweck sein und ist es oft überhaupt nicht, was jedoch wiederum nicht heißt, dass sie nicht auch um ihrer selbst willen ausgeführt werden könnte. Diese Verhältnisse zeigen an, dass die Grenzen zwischen diesen Weisen des Tätigseins trotz ihrer unterschiedlichen Polung grundsätzlich offen sind. Sie lassen zugleich erkennen, dass die Fähigkeit und Möglichkeit zum Wechsel zwischen ihnen sowie in nicht wenigen Bereichen ihre Kombinierbarkeit zu den Wahrzeichen einer nicht vereinseitigten, nicht entfremdeten menschlichen Praxis gehört. Auch und gerade für instrumentelle Tätigkeiten gilt, dass sie oft nur gelingen können, wenn sie für die Möglichkeit offen sind, in ihrem Verlauf nicht allein die Mittel, sondern die Relation zwischen Mitteln und Zwecken und damit auch ihre Zwecke zu modifizieren und zu revidieren. Instrumentelles Handeln, wenn es gutes oder effektives instrumentelles Handeln sein will, muss in der Lage sein, die Zwecke nicht einfach vorgegeben sein zu lassen, sondern muss auch die Möglichkeit haben, diese korrigieren zu können. Erfolgreiches Arbeiten bedeutet nicht notwendigerweise, externen Vorgaben zu unterliegen und seine Erfüllung allein im Erreichen eines vordefinierten Resultats zu finden. Es kann sich auch als eine nicht festgelegte Verausgabung vollziehen, fast wie beim Spielen, fast wie bei der Betrachtung, einschließlich einer ergebnisoffenen Kooperation mit anderen, kann dabei auch als eine in sich selbst lohnende Beschäftigung erfahren werden. Und ich denke hierbei keineswegs nur an die künstlerische Arbeit, die der fremdbestimmten Erwerbsarbeit immer wieder als ein Modell gegenübergestellt worden ist, wobei jedoch gerne vergessen wurde, dass die Arbeit von Künstlern, also von richtigen Künstlern, nicht von uns allen, die wir irgendwie auch Künstler zu sein glauben, wobei jedoch gerne vergessen wird, dass die Arbeit von Künstlern trotz ihrer evidenten Freiheiten mehr als jede andere, nämlich permanent, dem Scheitern ausgesetzt ist. In einem milderen Ausmaß ist auch die Arbeit auf dem Feld der Theorie stets dem Scheitern nahe. Aber dieses potenzielle Leiden, oder manchmal auch, ja, häufig auch reale Leiden, dieses Leiden wird durch die Lizenz kompensiert, in purer Betrachtung zu verweilen, sich in Gedankenspielen zu ergehen. Wenn ich fähig ist, sich in Gedankenspielen zu ergehen, wird theoretisch nichts Produktives leisten können und seine Gedanken in Interaktion mit anderen auf die Probe stellen. Erziehungsarbeit, sei sie bezahlt oder unbezahlt, kann ohne die Wonnen und Mühen der Betrachtung, wenn irgendjemand von Ihnen Kindern hat, es gibt diese Phasen, wo man den Kindern einfach zuschaut. Also nicht nur neugeboren, die werden ja nur betrachtet, diese armen Wesen, alles beugt sich über sie und starrt sie an, sondern Betrachtung, Erziehung ohne Betrachtung ist nichts wert. Also Erziehungsarbeit, das Spiel spielt eine große Rolle. Es soll Eltern oder Großeltern geben, die mit ihrem Nachwuchs nicht spielen können. Ich kenne einen Kollegen, der sagte, der hatte Enkel, ich krabble doch nicht mit meinen Enkeln auf dem Boden herum. Hat er was verpasst? Also, Erziehungsarbeit kann ohne die Wonnen und Mühen des Spiels und der Interaktion ebenfalls nicht gelingen, wobei man sich natürlich auch hier des Erfolgs nicht allzu sicher sein sollte. Politische Arbeit ist ohne Verkrümmung und Versteifung nur durchzuhalten, wenn man sie im Verbund mit anderen ausübt, denen man wenigstens einigermaßen vertrauen kann und doch einen Gefallen an den hier erforderlichen strategischen Spielen behält, die man in stilleren Stunden als ein Schauspiel eigener Art zu betrachten vermag. Sigmar Gabriel, um doch ein positives Wort über die SPD zu sagen, ist ja dem deutschen Publikum lange Zeit deshalb verdächtig gewesen, weil man ihm den Spaß an strategischen Spielen allzusehr angemerkt hat. Mittlerweile gibt es Teile der deutschen Öffentlichkeit, die ihn gerade deshalb zu mögen scheinen, aber jetzt ist es zu spät für die Kanzlerkandidatur. Diese willkommene Variabilität von Arbeitsformen und Arbeitsvorgängen gilt natürlich nicht überall. Nicht für Lokführer, Chirurgen und Bombenentschärfer und etliche andere Berufe. Vielleicht haben Sie der Presse entnommen, dass auf dem Campus meiner Universität eine Blockbuster-Bombe gefunden wurde. Jetzt weiß ich auch, wo der Terminus Blockbuster herkommt. Man lernt doch eben durch Dinge, die gar nicht zum eigenen Gewerbe gehört, nämlich durch Zeitungslektüre, wichtige Dinge über die Filmtheorie. Blockbusterbomben sind diese, die ganze Häuserzeilen abräumen konnten. Also bei den Bombenentschärfern wünschen wir uns nicht, dass sie die Einstellung während ihrer Tätigkeit wechseln und bei erheblichen vielen anderen Berufen auch. Es gibt Arbeitsformen und wird sie auch in Zukunft geben, denn bei weitem nicht alle werden sich automatisieren lassen, die kompetent nur ausgeführt werden können, solange man strikt und konzentriert bei seinem einen Leisten bleibt. Mit dieser Einschränkung, die aber so gravierend gar nicht ist, wenn wir uns die wechselseitige Abhängigkeit des Vermögens zu Arbeit, Interaktion, Spiel und Betrachtung erinnern, möchte ich sagen, zum gelingenden Spielen gehört mehr als nur gelingendes Spiel. Zu gelingender Betrachtung gehört mehr als nur gelingende Betrachtung. Zum Gelingen von Interaktionen gehört mehr als das Gelingen von Interaktionen. Zum Gelingen von Arbeit gehört mehr als das Gelingen von Arbeit. Damit ist das Feld der Transformationen markiert, innerhalb dessen sich die Frage nach einem Abschied von der Arbeit stellt, vor dem wir stehen oder zu stehen glauben. Dieser Abschied kann und wird jedoch, wenn meine Hinweise treffend waren, kein Abschied von der Arbeit, sondern lediglich von der Dominanz und dem Umfang bestimmter Formen ihrer Ausübung sein. Ein Abschied von in mehr oder weniger hohem Maß fremdbestimmter Erwerbsarbeit nämlich, wenn es denn so kommen sollte, liefe nicht auf einen Abschied vom Arbeiten als solchen hinaus. Die instrumentelle, aber in vielen Bereichen eben keineswegs nur instrumentelle Auseinandersetzung mit dem Widerstand der Welt und, wie meine Beispiele zeigen sollten, mit sehr verschiedenen Arten dieses Widerstands, ist ein konstitutives Merkmal menschlichen Tätigseins in nahezu allen seiner Bereiche. Die Alternative zur Arbeit liegt in einem anderen Verhältnis zu ihr. Sie liegt nicht in einer Befreiung von der Arbeit, sondern in einer Befreiung der Arbeit durch eine Reduzierung ihrer vergleichsweise eintönigen, vor allem aber durch eine Steigerung ihrer vergleichsweise selbstbestimmten Form. Vergleichsweise selbstbestimmt sind Arten der Arbeit, bei denen die, die an ihr beteiligt sind, im individuellen und erst recht im kollektiven Tun ihrem eigenen Rhythmus folgen können, sowohl was die Abfolge als auch was die Prioritäten ihres Tätigseins betrifft. In solchen Arbeitsverhältnissen, die immer noch aufwendig wären, könnten Wonnen und Mühen des Arbeitens anders und gerechter verteilt werden. Das Gleiche gilt auch auf die Tugenden und Laster der mit ihnen verbundenen Einstellungen zu. Zeitverschwendung lautet der Titel der Autobiografie des Wissenschaftstheoretikers Paul Feierabend, mit der Pointe, dass dieser für eine herkömmliche Arbeitsmoral lasterhafte Habitus sich im Rückblick als eine notwendige Bedingung einer ergiebigen Forschungstätigkeit herausgestellt hat. Sie glauben gar nicht, mit was ich in meinem Leben auch die Zeit verschwendet habe, und jeder von Ihnen findet in seiner vorwiegend jugendlichen Periode Phasen, die als Zeitverschwendung erschienen, sich aber als Quellen des eigenen Tätigseins erwiesen haben. Mit Tunnelblick und Scheuklappen ist es auch in vielen anderen Bereichen produktiver Tätigkeit nicht getan. Wie in der Moral, wo der Weg der Tugend eben nicht der gerade, sondern der gewundene Weg ist, denn nur die Schurken ziehen ihre Nummer geradewegs durch, so verhält es sich auch mit einer Arbeitsmoral oder verhielte sich es sich mit einer Arbeitsmoral, die sich von dem Diktat oder der Fixierung auf ein vorgegebenes Ziel, ein vorgegebenes Verfahren und eine vorgegebene Zeit in einem gewissen Maß löst oder lösen könnte. Disziplin, Ausdauer und ihre Verwandten sind zwar unter solchen Bedingungen immer noch verlangt, können aber mit Gelassenheit, Improvisationsgabe und Fantasie ins Geschäft kommen. In derartigen Verhältnissen verändert sich das Kaleidoskop der im arbeitenden Handeln bevorzugten Tugenden und mit ihm der möglichst zu vermeidenden Laster. Permanente Aktivität wird oder würde unter solchen Bedingungen anrüchig, sofern sie nicht von den Meriten einer Passivität im Zaum gehalten wird, die es erlaubt, in der Zwecktätigkeit die Grazie der Besinnung, im Bestimmenwollen den Charme des Sich-Bestimmen-Lassens, im Recht-Haben-Wollen den Mut zum Nicht-Recht-Haben-Wollen zu erhalten. Was ehemals als Müßiggang oder Trägheit verherrlicht oder verdammt wird, kann sich auf diese Weise in eine eminente Produktivkraft verwandeln. Was ehemals Faulheit war, erweist sich dann als Motor einer befreiten Arbeit, als Fähigkeit, eine Balance zwischen Verausgabung und Verweigerung, Zeitverschwendung und Zeitverwendung, sich einlassen und sein lassen, vorangehen und innehalten zu finden. Eine Balance jedoch, von der nach wie vor gilt oder gelten würde, dass man sie selbst unter Mußebedingungen immer wieder verfehlen muss, um sie einigermaßen halten zu können. Ich danke für Ihre Geduld.
Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter uns mit zwei Themen aus dem Bereich der Arbeit. Heute ging es um die Frage, wie kann ich vielleicht anders darüber denken und welchen Mut bringe ich dafür auf? Der Philosophieprofessor Martin Seel von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt sprach von den Wonnen der Arbeit und den Mühen der Faulheit.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.